Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Heute mit dem zweiten Teil von Catalinas Geburtsgeschichten. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann einfach kurz auf Pause drücken, einmal zurückscrollen in deiner Podcast-App, die erste Folge hören und dann zu dieser Folge hier zurückkommen. Und damit übergebe ich das Mikrofon an Catalina. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Hallo Catalina, willkommen zurück.
Hallo Thea, danke für die Einladung erneut.
Ja, schön, dass du heute wieder da bist und die Geschichte weitererzählst. Wir waren beim letzten Mal dort stehen geblieben, wo du erzählt hast, dass ihr mit eurem Sohn Jaron noch eine sehr schöne Adventszeit hattet und das irgendwie auch sehr genossen habt. Und dann fing das neue Jahr an. Und genau. Da steigen wir heute wieder ein.
Genau, also was ich zur Geschichte von Jaron erzählen möchte, ist, dass ich einfach sehr dankbar bin, dass wir dieses Monat mit ihm gemeinsam hatten, weil das nicht selbstverständlich war. Es hätte ja auch sein können, dass es einfach auch eine stille Geburt wird oder so. Und wir hatten dieses wunderschöne Monat gemeinsam. Und am 10. Jänner 2020 ist er dann über Nacht in meinen Armen verstorben. Sehr plötzlich. Und das war natürlich eine Erfahrung, die sowohl mich als auch Kai, ja, also umfassend geprägt hat. Was ich zum Thema Tod sagen möchte, ist, dass der Kontakt mit Sterben einem und eine einfach viel näher ans Leben bringt. Also ich kann jetzt rückblickend sagen, dass mit dem Gehen von Jaron auf jeden Fall auch ein Teil von mir ist sicherlich mit ihm gegangen. Also das ist eine Erfahrung als Mutter, die einfach unglaublich schmerzhaft war, gleichzeitig die Schönheit vom Leben einfach so präsent war, insofern, dass man dann so dankbar und ehrfürchtig ist, was für ein Geschenk das auch ist, einfach auch da zu sein. Und ja, ich glaube, das, was uns da sehr durchgeholfen hat durch diese Zeit, durch diese erste Zeit der Trauer, war auch einfach, dass wir ja unseren älteren Sohn hatten, der gerade erst zwei geworden und ja, dass der hat das einfach schon verstanden, dass da jetzt was fehlt, dass sein kleiner Bruder nicht mehr da ist und er hat uns sicher auch emotional gespürt und trotzdem war diese Gleichzeitigkeit von Verlust und dieser Lebendigkeit war halt sehr stark in unserem Alltag. Und als Elternteile konzentrierst du dich natürlich auch auf das Leben und dass es halt weitergehen muss. Und das würde ich heute sagen, dieser Fokus auf es geht weiter war von Minute eins eigentlich durchgehend da. Und ja, genau, der Verlust von Jaron war nicht nur eine emotionale Trauer oder mental auch, sondern für mich als Wöchnerin eigentlich noch sehr, sehr stark körperlich. Also ich weiß noch, das bedeutet ja, ich habe von einem Moment auf den anderen von voll stillen abgestillt oder abstillen müssen. Das war auch unglaublich. Also ich kann mich noch erinnern, diese Situationen in den ersten 2, 3 Tagen in der Dusche, wo ich mir dann die Brüste abgestriffen habe, weil damit die Muttermilch wegkommt. Das war für mich auch so krass, diese Erfahrung von wie wie Geist und Körper irgendwie miteinander verbunden sind. Ich habe mir Bilder von Jaron angeschaut zum Beispiel und ich hatte Milcheinschuss und solche Sachen. Also so, es war irgendwie die Trauer sehr, sehr stark körperlich. Ich habe natürlich unglaublich viel geweint und das für mich in einer sehr starken Verbindung mit Kyles zweiten Elternteil einfach auch so durchlebt. Und ja, ich brauchte nicht einmal eine Abstilltablette oder sowas, sondern der Körper hat es dann also irgendwie von alleine, ich kann das jetzt gar nicht so beschreiben, aber ich wusste noch, ich will da nichts abbrechen, ich will, dass das irgendwie körperlich unter Anführungszeichen natürlich, und das war dann auch tatsächlich so. Und ja, was wollte ich da noch dazu sagen? Meine Periode fiel aus. Auch, dachte ich zumindestens. Auf jeden Fall hatte ich keine Blutung und wir waren uns auch einfach körperlich unglaublich nah mit Kai, meinem Partner, und haben uns da einfach sehr, sehr liebevoll und fürsorglich und stärkend umeinander gekümmert. Ich habe auch gleich gesagt, ich gehe zum Kriseninterventionszentrum, hatte ich ein paar Gespräche, war auch bei einer Psychologin. Und dann haben wir uns schon darauf konzentriert, Ende Februar ein Abschiedsfest für Jaron zu machen, mit unserer Familie. Und genau, und dann stellte sich heraus, dass ich eigentlich mit Ende Februar bereits wieder schwanger war mit meiner Tochter. Und das war halt, ja, also ich habe das auch zuerst gar nicht bemerkt, weil ich da einfach noch in diesem stark körperlichen Trauerprozess und mein Körper spielte auch verrückt zum Teil. Und ich bemerkte die Schwangerschaft erst Mitte April tatsächlich, weil auch dazwischen, also Ende Februar 2020 war das Abschiedsfest und ich glaube noch, dass wann war der erste, es kam dann Corona als Thema. Also mit März war dann irgendwann im März, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber dann kam der erste Lockdown. Und dann war das halt auch noch so was komplett Überraschendes, was da irgendwie zu dem Ganzen noch dazu kam. Wir waren zu dem Zeitpunkt in Wien und haben dann beschlossen also diese verrückte Zeit, wo wir überhaupt nicht gewusst haben, was da auf uns zukommt und so weiter, dass wir nach Kärnten in die Wohnung gehen, wo wir auch immer in den Ferien waren. Und das ist die Wohnung, wo ich jetzt auch bin. Und haben dann die Zeit auch da verbracht. Und das Thema hatte auch quasi die Konsequenz, dass wir sehr also dadurch, dass die Welt still lag, so hatten wir extrem viel Zeit, uns auch mit diesen Themen zu beschäftigen. Es war keine Uni, für uns beide nicht. Wir hatten unglaublich viel Zeit, haben in den Tag reingelebt und also der Lockdown hat mich überhaupt nicht beschäftigt, sondern ich war eigentlich so froh, einfach Zeit zu haben und in den Tag reinzuleben und ja, mich da auf mich und meine kleine Familie zu konzentrieren. Und dann eben Mitte April habe ich gemerkt, so okay, ich habe Haarausfall und so ein paar
Ja,
andere Symptome, ja?
kann ich ganz kurz noch unterbrechen, bevor wir mit der
Ja?
nächsten Schwangerschaft weitergehen?
Ja?
Du hast ganz bewusst über Jarons Tod so gesprochen, wie du gesprochen hast. Und ich weiß, dass jetzt bei ganz vielen Hörerinnen die Frage aufkommt, was ist da passiert? Woran ist er gestorben? Kannst du dazu nur ganz kurz was sagen, was dann letztendlich die Gründe waren oder was ihr rausgefunden habt, was passiert ist, ohne ins Detail gehen zu müssen?
Als Jaron gestorben ist, dachte man zuerst bei der Erstuntersuchung von der Notfallärztin, die da war, dass es plötzlicher Kindstod gewesen sein müsste. Er kam dann zur Obduktion, zur medizinischen Abklärung und man kann bis heute nicht sagen, was der genaue Todesgrund tatsächlich war.
Okay, was ja auch so ein bisschen, ich weiß, oder vielleicht ist das meine Projektion oder das ist einfach eine offene Frage, wie ihr damit auch umgegangen seid und auch heute noch damit umgeht, dass man nicht sagen kann, das war die eine Sache oder der eine Grund. Oder war das für euch letztendlich gar nicht wichtig, weil ihr auch einfach, du hast von dieser Dankbarkeit erzählt, dass ihr einfach diese schöne Zeit zusammen hatte und das ist ja auch hätte anders kommen können.
Also für mich war die Abklärung schon wichtig, weil ich als Mama, die ja hauptsächlich für Jaron zuständig war und verantwortlich war, mein erster Gedanke war, was habe ich übersehen oder was habe ich da nicht bemerkt? Und insofern war diese Abklärung für mich schon wichtig zu wissen, das war etwas, das sehr, sehr selten vorkommt. Und viele Ärzte, mit denen ich in Kontakt war und auch die Hebamme, die haben mir gesagt, selbst wenn, also es war etwas, das, also Jaron wäre so oder so gestorben, selbst wenn man eine Notfall, also es war etwas, das ist so selten, wo sie dann nicht einmal, wo nicht einmal die Obduktion hat sagen können, ob das überhaupt die Todesursache war, dass ja, dass ich als Mama heute sagen kann, ich bin, für mich war das schon wichtig und nicht, ja, also es hat alles genauso gepasst, wie es war. Also es ist irgendwie, ich bin dann, es ist alles abgeklärt worden, es ist alles angeschaut worden, es ist abgeschlossen worden und ich bin, mir fehlt da nichts. So, weil ich halt auch den, ja, weil ich das einfach auch so, wie soll ich sagen,
Für mich klingt es so, als hättest du es annehmen können, dass es so
es
ist.
war ganz große, also Trauern ist ja Akzeptanz. Also sobald man, ich habe es dadurch, ich habe es gut loslassen können. Es war für mich etwas, ich bin dann nicht mit einer Schuld oder mit einem Gefühl von Ungerechtigkeit oder sowas. Ich, ja.
Ja, danke, dass du darüber auch noch mal gesprochen hast. Es war dann Lockdown. Ihr wart zurück näher bei der Familie und dann hast du Mitte April gemerkt, dass du wieder schwanger bist und auch nicht mehr ganz frisch schwanger bist, sondern schon einige Wochen schwanger warst.
Das war auch ein kleiner Schock, weil ich einfach also ich mir gedacht habe, so, okay, ich hatte eine Frühgeburt, hatte diese Notfallintervention, also wäre ja fast, bin ja notoperiert worden wegen der Blutungsgeschichte. Also zuerst gleich nach der Geburt von Jaron die Curettage, danach die Operation, danach das komplette Abstillen, danach einmal Periode, dann, also so, Jaron ist gestorben und innerhalb von eben einen Monat später oder so hatte ich meine erste Periode oder halt eine Blutung. Und danach müsste ich in den Wochen eigentlich gleich, also ich müsste gleich schwanger geworden sein. Und ich war so, wie verrückt ist das, was der Körper da schafft, also von 8 Monaten schwanger sein. Oder 7,5, 8 Monate schwanger sein, zu all diesen Interventionen, vollgestillt und dann bäm, wieder schwanger und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und war im ersten Moment so, oh mein Gott, jetzt noch eine Schwangerschaft, wieder 9, also jetzt, ein paar Wochen später dann halt, aber trotzdem, im November war Termin und also im Jänner ist Jaron verstorben. Im November des gleichen Jahres hatte ich die Geburt meiner Tochter und ich war da völlig okay. Und das war auch zuerst ein kleiner Schock, dann habe ich mich natürlich gefreut. Dann war das für mich was sehr Besonderes, weil ich habe nie gedacht, dass ich eine Tochter bekomme. Ich dachte immer, ich bekomme nur Jungs und dann kommt nach dieser Erfahrung meine Tochter auf die Welt, beziehungsweise zuerst in die Schwangerschaft und ja, das ist schon auch etwas, was mich in mein Frausein sehr geprägt hat, weil ich wollte für meine Tochter und für dieses Kind, natürlich auch für meinen älteren Sohn, aber ich wollte nie die Frau sein, die sich von diesem, die sich mit, das, die sich definiert durch diesen Verlust. Ich wollte nicht die Mama sein mit dieser Tragödie, sondern ich wollte einfach mich ganz stark auf das Leben, ja, mich ganz stark für die Kinder, die, also für die, meine Tochter, die kommt, und für das Kind, was schon da ist, mich einfach ganz, ganz, ganz stark in eine, ja, wie soll ich sagen, in eine Mama hin transformieren, die einfach das Leben feiert. Das war für mich eine Vision, die mich sehr stark durch diese Zeit getragen hat. Und die Schwangerschaft war für mich sehr anstrengend körperlich. Ich hatte einen riesengroßen Bauch. Ich bin an sich schon eine eher zärtere Frau. Und meine Schwangerschaften waren immer so mit dem Bauch ganz, ganz groß nach vorne. Und das Gewebe war noch so weich, dass ich einfach, plus Sommerschwangerschaft und so, ich kann mich erinnern, die Schwangerschaft war trotz allem körperlich anstrengend. Und sie war schon auch, ich war schon angespannt. Also je näher der Geburtstermin gekommen ist, da war trotzdem einfach auch die Angst im Unterbewusstsein da, dass das nochmal passieren kann. Einfach, ja, einfach körperlich.
Ja, das verstehe ich. Wurde in der Schwangerschaft nochmal extra auch auf die Plazenta geschaut, weil das ja in der vorherigen Schwangerschaft ein bisschen das Problem war bei der Geburt oder nach der Geburt?
Ja, ich hatte am Anfang sogar eine Plazenta Previa, recht nah am Muttermund. Und meine Gynäkologin, zu der ich, die war in Kärnten, die hat mich bei meinem älteren Sohn, beim Jaron und dann auch bei meiner Tochter betreut und begleitet. Und die Gynäkologin hat mir nie das Gefühl gegeben, also nie ein Gefühl von Panik oder Notfall, sondern immer gesagt, das ist jetzt so, das ist der aktuelle Stand, das kann sich noch so entwickeln, dass das nach oben wandert, das muss nicht ein Kaiserschnitt werden. Ich hatte sehr stark das Bedürfnis, ganz oft zur Untersuchung zu gehen. Einfach für mich als Abklärung, dass da alles passt, wie sich meine Tochter entwickelt, meine Blutwerte abzuchecken und so weiter. Es wurde nicht explizit auf die Plazenta geschaut. Dass das Gen von Jahren so mit, also dass das so stark mit der Plazenta zu tun gehabt haben könnte. Das wurde auch ärztlich nicht ganz gecheckt. Also weder vom Krankenhaus noch dann auch von meiner Gynäkologin. Ja, das war irgendwie nicht so im Fokus tatsächlich. Die Plazenta ist dann nach oben gerückt. Und ein Thema, das mich sehr stark beschäftigte, war, dass ich zur Geburt, zu den Bedingungen, die damals waren, zur Corona-Zeit, ich wollte nicht alleine ins Krankenhaus. Ich wollte nicht nochmal die Erfahrung machen müssen, dadurch zu das Gefühl haben von Kämpfen bei einer Geburt. Noch dazu mit meiner Vorgeschichte, dass ich dann, ich wollte nicht behandelt werden als wie eine Risikopatientin oder so. Ich wollte trotzdem dieser Schwangerschaft und dieser Geburt die Möglichkeit geben, da einfach, dass man das neutral betrachtet. Und ich hatte aus damals subjektiver Sicht, hatte ich die Befürchtung, dass das im Krankenhaus eventuell nicht so wäre, und habe dann mit meiner Gynäkologin geredet, dass ich eine Hausgeburt in Betracht ziehe, ob sie eine Hausgeburtshebamme in Wien kennt. Weil zur Geburt wollte ich dann wieder zum Studienbeginn und so weiter wieder nach Wien, was wir dann auch so gemacht haben. Und dann sagt mir die Gynäkologin, sie hat eine, ihre beste Freundin ist Hebamme, wohnt in Wien und ist Hausgeburtshebamme und Beleghebamme, arbeitet im St. Josef, und ich soll sie doch mal anrufen. Und dann habe ich sie angerufen, und dann meinte sie zuerst, nein, sie hatte zu der Zeit hat sie Urlaub und so weiter. Und dann habe ich gemeint, ja, ich bin eine Patientin von Gynäkologin so und so, und ich sage Ihnen das gleich dazu, das ist meine Geschichte, Jaron ist verstorben, ich bin jetzt noch einmal schwanger und wünsche mir eine Hausgeburt. Und sie hat mir dann erzählt, dass ihre Tochter genau die gleiche Geschichte hatte. Sie hatte der Zwei ihr zweitgeborener Enkel ist verstorben. Und dann hat sie gesagt, ja, sie macht das mit mir. Sie begleitet mich durch diese dritte Geburt und ich habe die Option offen gelassen, wenn ich mich zur Geburt direkt am Geburtstag quasi wohlfühle zu Hause, dann bleiben wir zu Hause. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte ins Krankenhaus, dann begleitet sie mich als Belegshebamme ins Krankenhaus. Ich glaube, wir haben dann auch sogar ausgeredet, sie schaut dann, dass Kai irgendwie mit kann oder so, aber es war dann so offen, mal schauen, wie es wird. Im besten Fall schon, aber zumindest hatte ich schon eine starke Beziehung zu ihr und ein sehr stark, also Vertrauensverhältnis schon. Und dann kam noch dazu, dass diese Hebamme einfach zwei Straßen weiter im gleichen Bezirk wie ich gewohnt habe. Also auch im Falle der Hausgeburt. Sie war dann einfach, ja, sie hat eigentlich gleich nebenan gewohnt und das war für mich dann noch einmal so, oh mein Gott, wie kann das denn sein, dass ich jetzt für diese dritte Geburt meine Gynäkologin frage, deren besten Freundin zwei Häuser weiter ist und Hausgeburtshebamme ist. Und ich war so, okay, noch ein Punkt, warum ich da mich jetzt dem Leben hingebe und wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Und dann, ja, ist einfach der Sommer vergangen, Studiumbeginn war, ich glaube, ich war nicht aktiv Studierende. Da habe ich nichts mehr gemacht. Also ich habe mir das ganze halbe Semester, auch weil Corona das zugelassen hat, dass man da ein Semester weiter, also pausiert oder so, wegen den Bedingungen, habe ich da nichts Akademisches gemacht. Und je näher der Geburtstermin gekommen ist, ich weiß noch, ich habe jeden Tag geschaut, wenn meine Tochter jetzt zur Welt kommen würde, wie weit wäre sie im Falle einer Frühgeburt, wie weit wäre das, was wäre alles entwickelt. Ich hatte schon Stress. Also ich habe schon mit dieser, also auch körperlich habe ich die Anspannung gemerkt, dass ich einfach körperlich gemerkt habe, mein Körper will nicht, dass mir sowas nochmal passiert und ich will, dass dieses Kind einfach lebt. So, es war schon auch eine harte Auseinandersetzung, aber ich habe halt in dieser Zeit gelernt, mit mir und mit diesen Sorgen und mit dieser Angst einfach zu sein und immer wieder mir das hergeholt, so nein, ich vertraue darauf, dass das gut ist, ich vertraue darauf, dass das gut wird. Und dann kam der Geburtstermin. Ich glaube, es wäre der 14. November gewesen. Und ja, so am nächsten Tag oder am übernächsten Tag setzten die ersten Wehen ein. Und dann,
Darf ich kurz fragen, gab es
ja.
irgendwann einen Punkt bei dir, so vielleicht 37., 38. Woche, wo dann so ein bisschen Erleichterung eingesetzt
Ja,
hat, weil du wusstest,
also.
okay, jetzt ist es kein Frühchen mehr?
Ja, genau das und auch, ich weiß noch ganz genau, also quasi Schwangerschaftswoche und Tag von Jaron. Also quasi sobald das überschritten war, war irgendwie schon, okay, ich bin weiter als das. Ja, also das war schon eine Erleichterung dann auch. Also ab eben 38., 39. Woche, wo ich auch wusste, die Hausgeburt kann stattfinden. Mein Riesenbauch wächst. Also da hat es schon eine Erleichterung gegeben dann, das stimmt ja. Ja, und dann haben diese Wehen eingesetzt und diese Geburt war ewig. Man hatte mir so oft gesagt, ja, es ist meine dritte, noch dazu quasi als Mehrgebärende, das wird so schnell gehen. Nein, es war so ewig lang mit halt Wehenbeginn, ganz stoppen, eine Nacht schlafen. Die Hebamme ist immer wieder zu mir gekommen. Ich glaube, insgesamt waren es 3 Tage. Also wo ich gemerkt habe, okay, es geht los, aber irgendwie so zögerlich. Aber ich habe natürlich körperlich alles abgecheckt, was irgendwie Geburtsanzeichen. Es waren schon Wehen, aber ich habe das auch, ich glaube, durch das Adrenalin auch ganz, also mein Körper hat das dann immer wieder abgestoppt, auch mental, weil ich auch, glaube ich, diese Zeit gebraucht habe, das zu verarbeiten auch. Und dann war halt irgendwann am Abend oder so in der Nacht halt Wehenbeginn, die Hebamme war da, meine Schwester ist gekommen und dann war halt so, ja, sorry Leute, es hat wieder aufgehört, wir gehen schlafen einfach und die Hebamme so, ja, ist gut, dann gehe ich wieder. Und dann am nächsten Tag so, ja, wie schaut's aus und so weiter. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, welcher Stunde, wie, was, wie lang. Und dann kam der Moment, irgendwann in der Früh vom dritten Tag oder so, wo es dann richtig angefangen hat, wo es dann weitergegangen ist. Ich muss dazu sagen, ich habe mich immer wieder untersuchen lassen von der Hausgeburtshebamme und mein Muttermund hat sich langsam geöffnet und das war immer in einer sehr, ja, respektvollen Kommunikation, dass die Hebamme mit mir einfach ganz oft abgecheckt hat, passt das für dich? Und ich gemeint habe, ich fühle mich wohl, ich möchte noch zu Hause bleiben, wenn die Geburt zwar, also wenn die Wehen zwar immer wieder stoppen, aber der Muttermund sich weiterhin öffnet und da was weitergeht, dann ist das für mich ein Anzeichen, dass alles passt. Herztöne haben gepasst und so weiter. Und nachdem immer alles abgecheckt worden ist, habe ich mich unglaublich wohl und sicher gefühlt in den Händen der Hebamme. Ja, und dann irgendwann in der Früh hat es dann angefangen, dass halt die Wehen wirklich stark waren und dass ich da gemerkt habe, da geht's weiter. Und so haben wir, keine Ahnung, ich glaube, das hat irgendwann in der Früh angefangen. Ich bin bei dieser Geburt ganz oft, das weiß ich noch, ich habe mich irgendwo so festgehalten, Küchenablage oder so, und bin ganz oft in die Hocke gegangen. Ja, und habe dann einfach den Prozess genossen, würde ich mal sagen. Also es gibt jetzt irgendwie nichts, bis auf, dass dann irgendwann um 2 am Nachmittag ich gemerkt habe, es wird wieder leichter, es hört wieder ein bisschen auf. Und zu dem Zeitpunkt war schon ein bisschen Full House bei uns. Meine Schwester war da, die auf den meinen Ältesten aufgepasst hat. Der war zu dem Zeitpunkt schon 3. Die Hebamme und eine Hebammenstudentin. Und da habe ich gemerkt, dass es ist mir zu viel los, beziehungsweise die Hebamme hat dann gesagt, komm, wir gehen jetzt mal Mittagessen, meine Schwester soll mit dem Ältesten mal rausgehen, ein bisschen auf dem Spielplatz und wir lassen, also sie hat uns dann mit Kai einfach zu zweit das Ganze, ja, einfach in der Intimität mal uns den Raum gelassen und hat gesagt, ja, ich bin da um die Ecke, wir essen einen Kebab, sollte was sein, ruf mich an, ich bin jederzeit da. Und dann hat sie uns alleine gelassen. Es war November, es wurde dann langsam dämmerig, alles wurde dunkel, es wurde alles irgendwie ruhiger und in mir dann wieder intensiver. Und dann war meine Schwester noch unterwegs und dann war der Punkt da, wo ich gesagt habe, du, Kai, ruf sie jetzt an, ich glaube, es ist jetzt dann soweit. Sie ist dann gekommen mit der Hebammenstudentin und ich war zu dem Zeitpunkt schon richtig müde. Ich war richtig K.O. Ich habe dann gemerkt, also so, ich habe mich dann, es war dann sehr, wie soll ich sagen, sogar leicht animalisch habe ich mich gefühlt. So wie, also wirklich so mental überhaupt nicht mehr da, einfach nur mehr körperlich. Also ich war schon da, aber halt sehr zentriert in mir und habe dann aus einem Instinkt heraus bin ich in mein bin ich ins Badezimmer gegangen. Das war ja 2 mal 2 Quadratmeter groß, also wirklich ganz, ganz, ganz winzig. Habe das Licht ausgemacht, habe mir eine Kerze geholt, habe gesagt, ich bleibe jetzt da. Habe Kai noch gesagt, er soll mir irgendwelche Süßigkeiten geben. Ich brauche jetzt Zucker für mein Energieding und war dann da drinnen. Und dann kam der Punkt kurz vor der Austreibungsphase und das war gerade so 16 Uhr, also um 16:51 Uhr ist meine Tochter auf die Welt gekommen und ja, also wie verkehrsmäßig in Wien halt Katastrophe. Und ich war dann im Badezimmer und war dann schon richtig, richtig fertig. Ich wollte dann einfach nur, dass sie jetzt endlich da ist. Und dann habe ich die Hebamme hergerufen und habe gemeint, so nein, ich glaube, ich will doch ins Krankenhaus. Ich glaube irgendwie, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will jetzt ins Krankenhaus. Und dann hat sie mich angeschaut, so, was hast du? Also, was ist los? Wir können jetzt nicht ins Krankenhaus wegen dem Verkehr. Es ist jetzt bald so weit. So, was ist los? Wovor hast du Angst? Und dann ist mir irgendwie, habe ich das dann so geäußert, ich habe irgendwie Angst, dass sie die Nabelschnur um den Hals hat. Und dann hat sie gemeint, so nein, das hätte sie schon längst gemerkt, es ist alles in Ordnung, du bringst jetzt dein Kind auf die Welt halt. Und das war so, da habe ich so geweint. Ich habe dann so einfach, also richtig, richtig geweint und losgelassen. Und dann waren es nicht mehr viele Wehen. Also ich habe dann diesen ganzen Druck losgelassen und diese ganze Anspannung und diese Angst. Und dann waren es ein paar Wehen und hockend. Bei den Hausgeburten habe ich dann immer auf den Knien geboren. Ein Bedürfnis, das ich im Krankenhaus im Kreissaal nicht machen durfte. Und das war so befreiend. Es war so eine befreiende Geburt. Kai ist am Badewannenrand gesessen. Ich habe mich so auf seinem Schoß so gehalten. Ich weiß noch, ich habe unglaublich geschrien. Ich war richtig laut. Ich glaube, kurz vor der Geburt hat meine Schwester angerufen, wie es ausschaut, ob sie kommen kann mit meinem Sohn und die Hebamme. Nein, auf gar keinen Fall. Bitte fahr noch irgendwie U-Bahn oder mach irgendwas halt. Ja, und dann war sie auf der Welt und ich weiß noch, ich bin gekniet. Und die Hebamme wollte sie mir so vorrechnen und ich habe mich hintergedreht und dann meinte sie so, nein, nein, schau noch vor. Und dann habe ich sie halt so genommen und sie war einfach so schön. Sie war so schön, sie war so richtig anders auch als meine Jungs, halt so richtig, in Kärnten sagt man ausgebacken. Und das war ein unglaubliches Gefühl. Es war ganz ein anderes Geburtserlebnis, als ich bisher gehabt hatte. Und ja, dann habe ich sie einfach auf mich genommen, habe mich zu Kai quasi da irgendwie so herumplatziert und so weiter. Und das muss man sich halt so vorstellen. Wir hatten vielleicht, also nicht einmal, es war so klein. Ich habe, also so die Hebamme war einfach bei der Badezimmertür. Ich war irgendwie bei der Badewanne und das ist alles passiert in einem so klein. Also ich habe mir da richtig ein, ich hatte ganz stark das Bedürfnis nach einem Nest, nach einem Geburtsnest. Und das hat dann auch so geklappt. Und dann habe ich schon, danach war die Hebamme hatte dann, das habe ich schon gemerkt, dann einen Stress, dass die Plazenta jetzt zur Gänze und dass da nichts ist, weil das einfach danach, also bei der letzten Geburt auch das Thema war bei mir. Ich bin von der Hebammenstudentin dann akupunktiert worden, habe ein paar Globuli hoch, keine Ahnung was, 1000%ig bekommen und noch ein paar, also kaum Interventionen und dann, aber schon so, dass ich gemerkt habe, die Hebamme will, dass diese Plazenta da jetzt kommt. War aber nicht irgendwie unangenehm oder so, sondern ich habe nur diesen Switch ein bisschen gemerkt an der Hebamme. Und dann habe ich schon stärker geblutet. Und dann war das halt so mega, weil wir haben dann im Wohnzimmer die Matratze gerichtet, wo wir schon gesagt haben, ich werde, weil wir hatten sonst ein Hochbett, ich werde die ersten Wochen da im Wohnzimmer liegen, auf der Matratze, am Boden. Oder eh, haben wir eh gemeinsam halt so ein Familienbettnest zusammen gemacht. Und dann war das halt so cool, weil dann bin ich, habe ich irgendeine Infusion für meinen Kreislauf quasi, ich weiß nicht, war das, irgendwas habe ich bekommen. Aber das ist halt dann so cool gewesen, dass man einfach alles mit hat. Und es war halt, ja, alles möglich zu Hause. Und das war für mich eine super schöne Erfahrung. Zur Plazenta-Geburt war dann tatsächlich meine Schwester mit meinem Sohn schon da. So das Kennenlernen war irgendwie so alles schon nebenbei und mittendrin. Und ja, genau. Dann war mein Kreislauf noch ein bisschen, weil es einfach so viele Stunden waren, ein bisschen, ja, hat ein bisschen angekurbelt werden müssen. Und dann gibt es heute noch die Anekdote. Meine Schwester ist dann zur nächsten Bäckerei gelaufen mit dem Auftrag, mir eine Cola zu kaufen. Und irgendwie war es dann, ich glaube, es war Sonntag und alles war zu. Und dann ist sie da halt so, ich brauche unbedingt eine Cola für meine Schwester. Sie hat gerade ein Kind geboren. Und so, ja, sicher, komm rein, da bekommst du die Cola. Also. Und Ja, aber es war super schön. Also das Bild, was ich auf Instagram habe, war, das ist die Geburt. Die hat mich einfach, ja, verändert. Und mich noch einmal, ich hatte da, also noch über, also ab dem Zeitpunkt hatte ich es konkret, ich will das machen, ich will das auch machen. Also mit Hebammenarbeit oder mich einfach mit dem Thema näher auseinandersetzen.
Ja, wie war dann das Wochenbett nach diesem Verlust? Konntest
Ja.
du dich entspannen oder war auch wieder Angst, dass vielleicht was mit dem Baby sein könnte?
Ich war super dankbar. So komisch das klingt, aber trotzdem körperlich, nervensystemmäßig und auch von meiner Psyche her, es war ein Unterschied, weil sie ein Mädchen war. Sie war einfach, sie hat anders ausgeschaut. Ich habe dann noch einen Sohn bekommen und deswegen weiß ich, dass der hat dann halt genau gleich ausgeschaut wie Jaron. Und ich war schon dankbar, dass das nicht, also dass das nicht umgekehrt war. Es klingt banal, aber es ist dann wirklich an den, oder nicht banal, weiß ich nicht. Das ist dann einfach instinktiv, hat sich das für, war das gut so. Ja, sie war auch größer als quasi dieses Frühchen davor. Das war auch noch ein Punkt. Aber schon in den ersten Wochen erinnere ich mich an einen Abend, wo ich Kai angeschaut habe und irgendwie haben wir beide gewusst, was dieser Blick bedeutet. Also er hat mich gleich angeschaut wie ich ihn und ich habe zum Weinen angefangen und habe dann zu ihm gesagt, ich will nicht, dass das aufhört. Es ist so schön, ich habe so Angst, dass das aufhört. Und wo wir uns dann einfach wieder in den Armen genommen haben und gesagt haben, so es ist alles gut. Es ist alles gut. Also es hat dann schon. Ah ja, und das war noch. Ich habe dann die ersten Wochen waren okay, auch einfach weil das dieses ja die ersten körperlichen Dinge sind, das erste Mal stillen. Und dann hat sich schon langsam eine Routine eingestellt und ich konnte dann in der Nacht nicht mehr schlafen. Ich habe dann gemerkt, ich schlafe nicht mehr. Ich lieg wach, das Baby schläft. Mein älterer Sohn schläft, Kai schläft und ich konnte nicht schlafen und eh auch klar, warum. Also die Nacht war für mich auch später ganz lang eine Situation, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin allein, dass da was Schlimmes passiert. Und ich konnte nicht schlafen und das habe ich dann mit der Hebamme besprochen und sie hat mir dann einen ganz, ganz lieben und kompetenten Kraniosakraltherapeuten empfohlen, zu dem ich dann auch bald gegangen bin, der auch Lebens- und Sozialberater ist. Und der hat etwas gemacht, wonach ich sehr lange gesucht habe, auch in der Schwangerschaft. Und zwar, dass er Sprachtherapie mit Körper verbindet und beides gleichzeitig integriert in seiner Therapie. Und ich habe ihn angerufen, das erste Mal, um einen Termin auszumachen und habe schon geweint. Also so, als ob ich mich auf, also ich habe mich natürlich, also ein Thema auch, was während der Schwangerschaft meiner Tochter war, war, dass ich nicht so heftige Emotionen ausleben wollte, was aber für den Trauerprozess, in dem ich mich ja trotzdem gerade befand, auch, also ich hatte das Gefühl während der Schwangerschaft, ich kümmere mich um meine Tochter und um diese Schwangerschaft. Und ich habe Jarons Thema nie beiseite gelassen, es war immer präsent. Aber nach der Geburt hatte ich schon das Gefühl, ich erlaube mir jetzt, das rauszulassen, was noch in mir ist. In diesen Kraniosakraltherapiestunden, das war dann wirklich für mich ein Raum, da bin ich reingegangen und ich habe 1 Stunde, 1,5 Stunden nur geweint. Und zwar so, dass ich gehalten bin und das rauslassen kann. Ich war das erste Mal dort und danach konnte ich auch wieder schlafen. Ja, also das hat mir unglaublich viel geholfen. Also ja.
Zeigt, wie wichtig es ist, den Körper mitzunehmen in die
Ja, und
Verarbeitung. Genau.
ja, und
Okay.
vor
Wie lange
allem,
hat es dann
ja.
gedauert, bis du wieder schwanger geworden bist mit deinem nächsten
Ah,
Kind?
ja. Dann 2020 ist sie auf die Welt gekommen und August 2022, knapp ein Jahr, war meine Tochter und dann wurde ich wieder schwanger. Ich muss aber dazu sagen, gleich nach der Geburt meiner Tochter wusste ich, das ist nicht meine letzte Geburtserfahrung. Ich hatte danach gleich, ich wusste, das ist nicht das letzte Mal. Das erfahre ich jetzt so nicht zum letzten Mal. Und der Termin war eigentlich Anfang September per Ultraschall, oder sogar der 10. oder 12. September wäre das gewesen, laut Gynäkologin. Ich hatte mir aber ausgerechnet, das ist Ende August. Und die Gynäkologin so, nein, nein, das ist im September, ganz sicher. Und ich so, okay, dann wird es halt September sein. Aber ich hätte es mir jetzt anders ausgerechnet, aber also ist okay, passt. Dann habe ich halt mit September damit gerechnet. Und ich habe dann in der Schwangerschaft habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben zur subjektiven Wahrnehmung von Schwangeren während der Geburt, also in Bezug auf wie können sich Schwangere autonom finden während der Geburtserfahrung oder als autonom handelnde Subjekte wahrnehmen, komplett aus meiner eigenen Geschichte heraus und habe durch meine eigenen Geburtserfahrungen das ganz stark auf den Geburtsort bezogen. Also quasi, okay, passt, ich habe Krankenhaus fremdbestimmt erlebt und Hausgeburt selbstbestimmt. Das liegt sicher am Geburtsort. Ich bin dann drauf gekommen, das ist nicht so. Ich habe während meiner letzten Schwangerschaft mit meinem jüngsten Sohn schwanger Forschung betrieben und habe ganz viel Schwangere zu der Zeit interviewt, vor und nach der Geburt. Und diese Bachelorarbeit musste quasi im Sommer 2020 abgeschlossen sein, vor meiner Geburt.
22, nicht 20.
22, ja genau, 22. Und das heißt, ich habe mich dann mit einem noch vierjährigen und einer eineinhalbjährigen selbst schwanger, ja, bin voll. Hab gedacht so, okay, passt so, ich beende jetzt das Studium und mache das jetzt und habe das aber sehr genossen. Ich war nie wieder so fit, also ich war danach nicht schwanger, aber im Vergleich zu den anderen Schwangerschaften, ich war am fittesten bei meiner vierten Schwangerschaft. Bin noch Fahrrad gefahren, eben in der Uni hin und her, also war da ziemlich fix, ja, wie kann man sagen, wieder in einem Alltag und in einem stabilisierten Leben, auch in Bezug darauf, dass die Corona-Maßnahmen langsam ein bisschen, ja, weniger wurden. Und dann war das Thema, dass ich im Sommer immer in Kärnten bin mit meiner Familie und habe deswegen dann nach Hausgeburtshebammen in Kärnten gesucht. Hab wunderbare Hebammen gefunden und habe damit gerechnet, auch mit meinem was halt noch zu tun war für die Uni und so. Ja, passt, ich habe noch bis 12. September Zeit. Habe das dann so kalkuliert, dass ich mit Ende August fertig werde mit meinem Bachelorarbeiten und dann hätte ich ja noch 10 Tage Zeit gehabt, mich für die Hausgeburt vorzubereiten und ein bisschen Pause zu haben, weil das muss man sich ja mal geben. Ich hatte zwei kleine Kinder und habe halt alles unimäßiger nebenbei gemacht. Also ich hatte in der Schwangerschaft das erste Mal das Gefühl, dass mein Kind nicht greifbar ist. Also ich hatte nicht so diese klassische Beziehung, was ich aber nicht irgendwie problematisch oder so irgendwie eingeschätzt habe, sondern für mich irgendwie so war, so ja, der ist einfach noch nicht ganz angekommen. Also der ist schon da, aber der ist noch irgendwie so mit sich, der sucht noch gar kein Kontakt quasi nach außen, sondern der auch ein Charakterzug, der mein jüngsten Sohn heute auch recht definiert. Und ja, also war ich schwanger und irgendwie so nicht bewusst schwanger. Also so, keine Ahnung, also ah ja, ich mache alles und bin schwanger, war irgendwie so, ah ja, manchmal habe ich mich wirklich so bewusst daran erinnern müssen. Ja, und dann da habe ich meine Bachelorarbeit, glaube ich, abgeschickt irgendwann am, I don't know, war das der 22., 25. August, vielleicht sogar der 27. August, war happy, dass ich das abgeschlossen habe, alles weggeschickt habe. Und dann war der 29. August. Und nicht der 12. September, wie ich gedacht habe. Und dann wollte ich am Abend schlafen gehen und leg mich halt ins Bett oder irgendwie später, 9 oder 10 oder so. Und der Kai ist noch ein bisschen länger untergeblieben und dann bin ich schon ins Bett, weil ich irgendwie gemerkt habe, irgendwie, es zieht ein bisschen und so, ich gehe mal rasten und dann liege ich im Bett und dann fängt es wirklich an und ich war so, oh mein Gott, bitte nicht, ich habe gerade überhaupt keine Lust auf Geburt. Ich war so echt so, boah, alles nur nicht das, oh mein Gott, jetzt kommt ja wirklich. Bin dann aufgestanden und war dann so, hey Kai, ich glaube, das sind Wehen. Und er so, ja, schaust dir, also so hat er es nicht gesagt. Ich habe dann gemeint so, ja, ich bleib noch munter, ich kann jetzt eh nicht schlafen, wenn was ist, ich weck dich. Und das war um 11 oder so. Hab dann auch die Hebamme angerufen, meinte, ja, ich glaube, es ist soweit. Sie hat dann auch gemeint, ja, schaust noch, vielleicht gehst du schlafen, weil ja eben halt diese 2 Wochen zu früh waren. Also, und sie auch noch nicht damit gerechnet hatte und sie gerade von der Nacht irgendwie von einer Geburt kam und irgendwie für sie war auch so, okay, dann geht's gleich weiter. Ja, und dann, also, ich habe dann gleich mal drauf, also um 12 oder so habe ich Kai geweckt, habe dann nur so ein bisschen veratmet und so. Und dann war das gleich in so einer argen Intensität, dass ich Kai dann gebeten hat, er soll bitte die Hebamme holen, anrufen. Dann war 1 oder 2, ich weiß nicht mehr genau. Und um 3 in der Früh war mein Jüngster dann schon auf der Welt und es war eine Geburt in so einer Intensität und mit so einer Schnelligkeit, das habe ich auch mal verdauen müssen. Also so, ich hatte ganz anders als bei der letzten, die ewig lang gedauert hat, so oder so. Und jetzt die im Vergleich, ich wollte nicht berührt werden, ich wollte nicht gehalten werden, ich wollte meinen Raum haben und war dann so, also leicht. Ja, auch sowieso, weil ich keine Lust hatte auf diese Geburt, war ich so leicht angepisst. Was sich dann eh verändert hat, so im Laufe des Prozesses, aber ich war so, das war auch eines für mich sehr, also etwas, also die Schwangerschaft, die hat mich so die hat so Facetten der Mutterschaft in mir auch geweckt, die einfach so, ja, auch als Mama habe ich all die Facetten der Emotionen und auch Wut ist eine sehr starke Kraft und diese Geburt war auch ein bisschen so. Ja, und eigentlich, ich hatte keinen, beziehungsweise meine Schwester hätte auch diesmal kommen sollen zu der Geburt, die war aber zu der Zeit in Norwegen, was mir aber durch diese Schnelligkeit des Geburtsprozesses in dem Moment eigentlich sehr egal war. Die 2 Großen haben geschlafen. Und dann waren wir hier im Wohnzimmer, wo ich auch gerade sitze, bei Hebammen mit 2 Hausgeburtshebammen und Kai. Und dann kam zuerst der Kopf auf die Welt und genau in dem Moment schreit meine Tochter im Kinderzimmer. Und dann war mal bei uns alle im Raum so, ah ja, die anderen Kinder und ich auch so, oh mein Gott. Was mache ich jetzt? Und dann war die erste, die die Fassung irgendwie bewahrt hat, war dann die eine Hebamme und meint dann so, nein. Zuerst kümmern wir uns um das Kind und dann kommen die anderen Kinder. Und dann war das irgendwie, ja, so kurze Wehenpause. Und dann kam er ganz auf die Welt. Diesmal schon nach vorne in meine Arme. Und ja, ich hatte ihn im Arm. Und dann waren eh schon die 2 Großen da. Und es war Halligalli auf der Couch. Und ich weiß noch, meine Tochter ist herumgesprungen und halt mein Sohn, der zu dem Zeitpunkt 4, fast 5 war, die haben da auch wieder die Plazentageburt mitbekommen, beide. Und ich weiß noch, der hat sich ganz weit weg von mir gesetzt, erst als quasi die Unterlagen weg waren und ich was angehabt habe und das Baby irgendwie auch ein Handtuch gehabt hat, dann hat es sich erst wohl gefühlt, näher zu kommen. Also da wollte er zuerst noch auf Abstand, hat aber alles ganz genau beobachtet. Und was noch besonders war an meiner letzten Geburt, war, dass ich gesagt habe, ich will selbst die Nabelschnur durchschneiden. als Abschluss. Und mein Sohn hat dann geholfen, die Klemmen zu setzen. Ich habe dann die Nabelschnur durchgeschnitten. Plazenta hat auch wieder ein bisschen länger gedauert. Ich glaube so 20 Minuten, halbe Stunde oder so. Aber die Geburt war auch, also die Nachgeburt war auch nicht problematisch. Ja, und irgendwann, wir wohnen in einem Haus, in einem Mehrgenerationenhaus, und unter uns im Erdgeschoss wohnt die Uroma der Kinder. Und was irgendwie so schön war, auch an dieser Geburt, war die Nachbarschaft und die, es hatten, es waren, meine Nachbarin hat gemerkt, dass es Geburt auf der Seite, die andere Nachbarin, die Oma war die ganze Nacht mit uns munter unten im Erdgeschoss und hat irgendwie Raum gehalten und alle haben es gewusst. Und das war so schön. Also irgendwie war das in so ein, und sie waren komplett baff, weil ich habe das jetzt nicht so, ich habe zu Oma gesagt, du Oma, wenn alles passt, ich mache eine Hausgeburt. Also wissen hat sie es halt schon müssen, weil es ist ja, sie ist im Haus. Und aber für meine Nachbarinnen war das voll verrückt, weil ich bin da am Abend noch telefonierend mit meinem Bauch quasi in der gleichen Nacht noch herum mit den Kindern und alles voll normal. Und sie haben das zuerst einmal überhaupt nicht begriffen, wie das geht, dass dann am nächsten Tag oder in der Nacht eigentlich da das Baby dann schon da ist, weil ich überhaupt nicht danach ausgeschaut habe. Und irgendwie, ja, haben sie das alle so irgendwie mitgetragen und das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Und so nach eine Stunde nach Geburt oder so hat die Hebamme mich gefragt, ob das für mich in Ordnung ist, dass wir Oma kurz raufholen. Ich hatte natürlich nicht daran gedacht, weil ich einfach beschäftigt war mit meinem Sohn und halt mit dem Ankommen gerade. Und als dann alles irgendwie so fertig war und so, meinte die Hebamme so, und Kai auch, ob es für mich in Ordnung ist, wenn die Oma kurz raufkommt. Und dann war sie auch da und die Oma ist halt Nachkriegsgeneration, hat ihre Kinder unter Bedingungen auf die Welt bekommen, die einfach nicht schön waren. Und sie ist dann ins Wohnzimmer rein, das weiß ich auch noch. Sie war zu dem Zeitpunkt 80 und dann ist sie reingekommen und meint, und das war so schön, was sie gemeint hat, so, das ist wie Bescherung, das ist wie Weihnachten, es ist so von der Stimmung her und so. Und dann ist sie gekommen, ist kurz bei uns gesessen. Und für diese Generation ist ja Emotionalität auch ein Thema. Und das hat, ja, es war, es hat uns auch noch einmal als, ja, ich weiß nicht, das war was sehr Verbindendes auch. Also es war sehr, sehr schön. Und das Wochenbett dann war verrückt. Also ich habe sowieso meinen jüngsten Sohn mit den zwei älteren Kindern. Ich habe ihn, das sage ich immer, ich habe ihn, ich glaube, sicher, also ich glaube, das erste Jahr habe ich ihn einfach nur als dritten Arm von mir wahrgenommen. Ich habe ihn einfach nur durchgehend in der Trage da gehabt, da gehabt. Also schon, wir hatten sehr viele, sehr intime, schöne Momente. Aber es war einfach nicht so viel Zeit für dieses Kuscheln wie mit den anderen zwei. Also nicht in der Intensität. Und trotzdem habe ich das als sehr gesund empfunden. Also nicht diesen übermäßigen Fokus auf Neugeborene zu haben, sondern sie auch einfach sein und ankommen zu lassen in dieser Welt ohne einer ständigen Intervention. Und das Wochenbett war für mich sehr anstrengend, muss ich sagen, weil ich hatte dann trotzdem einen Vierjährigen und zwei Wickelkinder trotzdem. Meine Tochter war nicht alt und ich habe erst, ja, ich glaube, vor einem Jahr oder so hatte ich das. Also dann war halt nur machen, 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 machen. Man kommt einfach mit mehreren Kindern in so eine Dynamik, wo ich mir heute denke, wie habe ich das gemacht? Also von Umbauen, vom Fahrradanhänger, von gleichzeitigem Mittagsschläfchen organisieren, von Kochen mit drei kleinen Kindern alleine, zu alle anziehen im Winter, also eine Koordination und Organisation, wo ich, also ich habe unglaublich viel Kompetenz in Resilienz und Chaosmanagement Und auch eine Grundentspanntheit, die kann mir keiner nehmen. Also es gibt jetzt wirklich ganz viele Situationen, sowohl von den Notfallsituationen, die ich durchlebt habe, als auch Alltagssituationen, wo ich einfach weiß, es ist alles gut. So. Ja, und jetzt lebe ich in einer sehr schönen Zeit meiner Mutterschaft. Mein Jüngster wird 4 jetzt im Sommer, meine Tochter wird 6 im November und mein ältester Sohn wird 9 im November. Und das ist halt Next Level. Also das ist halt, ich finde es sehr schön, dass ich diese Zeit so intensiv und bewusst mit den Kindern, als sie so klein waren und beziehungsweise immer noch sind, erlebt habe. Und das sind ja Jahre, die mir unglaublich viel, viel gegeben haben. Also so schwer teilweise gewisse Situationen in meinem Leben waren, ja, ist das einfach das. Ja, ich habe einfach eine sehr schöne Verbindung zu allen dreien, allen vieren. Und es ist halt schön, darüber zu reden, weil man sich halt in jeder Etappe irgendwie wieder erinnert und sich selbst sieht auch und den Prozess auch selbst wieder so rückblickend auch der inneren Welt wieder. Ja, so, man hat sich das ziemlich hart erarbeitet, so die Ruhe und die Kraft und die Energie. Und das ist halt schön, das zu sehen, wenn man sich rückblickend wieder erinnert. Ja.
Ja, vielen lieben Dank, dass du uns auf diese Rückerinnerung mitgenommen hast. Für die Frauen in Kärnten, die an deiner Arbeit interessiert sind, wo kann man dich finden und auch nochmal, wo kann man deinen Podcast finden? Einen kleinen Schluck trinken bei dem.
Ja, ich muss kurz, ja, kurz zum Verdauen. Man kann mich finden auf Instagram unter catalina.dellamaggiora und mein Podcast heißt Luz Materna. Die Schreibweise, vielleicht der kannst du es dann reinschreiben in der Podcast-Beschreibung.
Sehr gerne. Ich habe ja selber auch so einen Nachnamen, den man immer.
Ja, genau. Muss. Und dann, bevor ich das da jetzt buchstabiere. Und ja, genau, in meinem Podcast erzähle ich die Geschichten quasi in meiner Mutterkraft sowieso in einer eigenen Podcast-Folge und auch die Erfahrung mit dem Tod erzähle ich ebenfalls. Und ich sehe Luz Materna als ein Podcast- und Community-Projekt, das sich einfach um die Themen von Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft auch aus einer kulturellen Perspektive. Also ich beschäftige mich aus der Perspektive mit diesen Themen, auch feministisch und ein bisschen aktivistisch und verbinde da einfach Forschung mit eigener Erfahrung, persönlicher Erfahrung, mit Anthropologie, teils spirituell. Also es ist da einfach sehr viel, was mich ausmacht. Ich kann keine Facette irgendwie, keinen Bereich weglassen, weil mich einfach all diese Bereiche ja, definieren auch.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich tue das alles in die Shownotes und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Dankeschön, Dea.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die Geburtsgeschichten von Catalina. Wenn dich etwas an dieser Folge berührt hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt oder die Folge mit Freunden und Verwandten teilst. Das hilft mir immer, dass der Podcast einfach mehr Menschen zur Verfügung steht und mehr Menschen von diesen Geburtsgeschichten profitieren können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.